Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Ahlers, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. In unserer heutigen Folge geht es um Thrombosen und zwar speziell bei Frauen. Wir wollen klären, was Thrombosen eigentlich sind, wie sie entstehen, wer besonders gefährdet ist und natürlich auch, wie man sie erkennt und behandelt. Ich habe mir dazu wieder eine Expertin eingeladen, nämlich Frau Dr. Frauke Bergmann aus dem Amedes-Labor Wagner-Stippe in Hannover. Frau Dr. Bergmann ist Fachärztin für Labormedizin, Hämostasiologie und zudem auch noch Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Sie leitet das Kompetenzzentrum Hämostasiologie in Hannover und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Blutgerinnung, was natürlich auch Thrombosen einschließt. Sie hat dazu unzählige Vorträge gehalten und wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Außerdem bietet sie auch eine Gerinnungssprechstunde in Hannover an. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für ein Gespräch nehmen, liebe Frau Dr. Bergmann. Herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich mal wieder zu Ihnen hier nach Hamburg reisen konnte. Das Wetter ist schön und Podcast ist für mich eine neue Erfahrung. Mit diesem Medium bin ich noch nicht so vertraut, aber Sie haben es gut vorbereitet. Ich freue mich.
Gemeinsam kriegen wir das auf jeden Fall hin. Da bin ich ganz unbesorgt. Wir starten wie fast immer mit einer Begriffserklärung. Was bedeutet denn das Wort Thrombose eigentlich?
Ja, da greifen wir mal auf die alten Griechen zurück. Die hatten das Wort Thrombos. Das bedeutet Klumpen oder Stück. Und die Lateiner haben es dann zu Thrombus gemacht. Blutgerinnsel oder Blutfropf heißt das Wort. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch das Wort Embolie erklären. Das kommt auch aus dem Griechischen von Embolos. Und das hieß oder heißt Pfropfenverschluss. Das ist auch wichtig, weil es geht um Thrombosen und Embolien.
Okay, wir greifen also auf die Griechen und die Lateiner zurück. Eine Thrombose ist also ein Blutgerinnsel. Aber wie entsteht denn ein solches Gerinnsel im Körper?
Ja, die Blutgerinnung ist ein ständig stattfindender Vorgang in den Blutgefäßen. Es bilden sich immer mal wieder kleinste Gerinnsel an einer minimalen Verletzung der Haut, an einer Schnittwunde. Wenn wir uns am Papier verletzen, das merken wir ja gar nicht. Und da spielt die Gerinnung aber eine wichtige Rolle und macht sofort so eine Verletzung wieder dicht. Es wird ein kleiner Verschluss gebildet. Solange wie das nur ein kleiner Verschluss ist, das auch in Ordnung. Aber wenn die Blutgerinnung überschießend ist, dann wird aus dieser positiven Entwicklung leider ein negatives, also ein schlechtes Ereignis, was dann eben zu einer Thrombose führen kann. Das ist einfach ein zu viel an Blutgerinnung. Ein Blutgerinnsel entsteht in einem Blutgefäß. Zumeist sind es ja die Venen, die betroffen sind, da wo das Blut etwas langsamer fließt, im Gegensatz zu den Arterien, wo es sehr schnell fließt, wo ja das Herz den Druck, den Blutdruck in die Adern bringt und somit das Blut weiter transportiert. Wenn es aber langsamer fließt, kann es auch leichter mal zu einem Stillstand, zu einem Verschluss in einem Blutgefäß kommen. Im Englischen wird hier von Thromboembolic Disease gesprochen. Also die unterscheiden nicht zwischen Thrombose und Embolie, sondern es ist ein Krankheitsbild. Und wir müssen wissen, dass diese Krankheit Thromboembolic Disease, Disease ist das englische Wort für Krankheit, angeboren sein kann oder auch in seltenen Fällen eine erworbene Störung dahinter steht. Und eine Krankheit, wenn sie nicht ausgeheilt werden kann, wenn sie zum Beispiel angeboren ist, kann auch mit einem erhöhten Wiederholungsrisiko einhergehen. Wir sprechen dann von einem Rezidiv, also einer wiederholten Thrombose. Und das ist eigentlich etwas, was man unbedingt verhindern sollte.
Die Thromboseneigung ist also eine Krankheit. Aber wodurch entsteht sie denn? Wodurch entsteht eine Thrombose?
Also der Berliner Arzt und Pathologe Rudolf Virchow, der hat schon im vorletzten Jahrhundert beschrieben, was da eigentlich passiert. Und er hat es beschrieben als Virchow'sche Trias. Das wird auch weltweit heute noch so beschrieben. dass drei Faktoren zusammenkommen müssen. Das ist einmal die Veränderung der Blutzusammensetzung. Da können erbliche Risikofaktoren eine Rolle spielen oder eben auch schwangerschaftsbedingte normale Veränderungen dazu führen, dass sich die Zusammensetzung ändert. Die Gefäßwand selber kann sich verändert haben durch eine akute Verletzung oder eben durch eine chronische Entzündung in dem Blutgefäß. Und der dritte Punkt ist eine verminderte Flussgeschwindigkeit in diesem Blutgefäß. Das kann passieren, wenn ich zum Beispiel mir das Bein gebrochen habe, einen Gipsverband bekomme oder schwer bettlägerig bin, hohes Fieber habe, Durchfall habe, was dann zum Eindicken auch des Blutes führen kann durch die Flüssigkeitsverluste. Das beeinflusst die Geschwindigkeit des Blutflusses und irgendwann bleibt er dann stehen und es entsteht zu viel Gerinnung und es kommt zur Thrombose.
Also drei Faktoren sind relevant: Blutzusammensetzung, Gefäßwände und Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. Wo im Körper entstehen denn Thrombosen? Eher in der oberen oder in der unteren Körperhälfte?
Ja, zumeist sind ja die Venen in den Beinen betroffen, also in der unteren Körperhälfte. Und ich erkläre es auch meinen Patienten, die vielleicht einen Risikofaktor im Blut haben, dass Verletzungen unterhalb des Bauchnabels immer besonders zu berücksichtigen sind. Es ist eher selten, dass man eine Armvenenthrombose bekommt. Das kann aber auch passieren. Und natürlich sind auch Venen im Gehirn oder in der Leber unter Umständen mal betroffen, auch eben an seltenen Stellen. Aber ganz im Vordergrund stehen die Beinvenenthrombosen. Und auch in den Arterien, wo das Blut eigentlich schnell fließt, kann es in jungen Jahren mal zu einem Blutgerinnsel kommen. Wir sprechen dann von Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Und wie macht sich eine Thrombose bemerkbar? Also woran merke ich denn, dass ich vielleicht eine Thrombose habe?
Ja, manche Patienten berichten mir, dass sie das Gefühl hatten, sie hatten Muskelkater im Bein. Nur Muskelkater in einem Bein ist ungewöhnlich. Welche Sportart soll das sein? Man hat eigentlich dann im Muskelkater in beiden Beinen. Manche haben natürlich schwere Schmerzen in den Beinen, eine Schwellung, eine bläuliche Verfärbung. Also das Bein wird ganz dick und warm und die Haut kann auch anfangen zu glänzen oder man hat das Gefühl, die Venen treten stark hervor. Also man sieht, dass das Bein komplett anders aussieht als auf der anderen Seite und das entwickelt sich innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen, dass das Bild dann so aussieht, wenn es eine größere Thrombose ist.
Hört sich alles relativ unangenehm an, möchte man also nicht. Nehmen wir an, ich hätte jetzt eine Thrombose und auf die Diagnostik kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Was könnte die denn für Auswirkungen haben? Also warum ist eine Thrombose überhaupt schlimm?
Ja, unbehandelt kann diese Thrombose wachsen, dass sie aus einer kleinen Thrombose vom Unterschenkel immer größer wird, das ganze Bein betrifft und irgendwann reißt ein Pfropf ab und wandert in die Lunge. Von den Beinen fließt ja das Blut zurück in die Lunge und da würde ein Pfropf zu einer gefährlichen Situation führen, nämlich es würde unsere Atmung ja zum Stoppen kommen. Ja, wenn ein großer Pfropf akut die Lunge verstopft, ist das lebensgefährlich. Wir haben Atemnot, wir haben blutigen Husten sogar, Brustschmerzen, Herzrasen, unter Umständen steigt das Herz auch aus, weil es da nicht mehr gegen anpumpen kann, weil das Blut ja vom Herzen in die Lunge gepumpt wird und wenn da alles verstopft ist, kommt es zum plötzlichen Herztod, also wir fallen tot um. Und was auch passieren kann, Absterben von Gliedmaßen, wenn also so ein Pfropf irgendwo im Körper umher schießt und in eine Arterie flutscht und also eine Beinarterie akut verschließt, dann führt das dazu, dass unten im Fuß kein Blut mehr ankommt, also relativ schnell die Zehen absterben, der Fuß abstirbt und wenn das nicht behandelt wird, eben das ganze Bein bedroht wäre, weil wir da keine Reserve haben, um Sauerstoff in das Bein zu bringen über das Blut. Wir wollen ja auch unbedingt vermeiden, dass ein dauerhafter Schaden in dem betroffenen Bein auftreten könnte. Wenn eine große Thrombose lange unbehandelt ist, führt es dazu, dass die Venenklappen im Bein, die das Blut einfach nach oben langsam bringen und verhindern sollen, dass es immer wieder nach unten rutscht, haben wir Venenklappen, die dazu führen, dass das Blut Richtung Herz marschieren kann. Wenn die aber kaputt sind, dann entwickelt sich auch eine ganz unschöne Komplikation. Diese chronische Schwellung, die dann im Bein auftritt, weil sich das Blut in den Beinen staut, führt dazu, dass ein Lymphödem entsteht. Und aus diesem geschwollenen Bein, wenn dann eine kleine Hautverletzung entsteht, zum Beispiel durch Rasieren der Beinhaare, kann das dazu führen, dass diese Wunde nicht mehr heilt, weil diese Haut immer unter Spannung steht durch dieses Ödem, was im Gewebe sitzt. Und Sie kennen vielleicht ältere Leute, die so gewickelte Beine haben. Die haben ein offenes Bein und das heilt eben ganz, ganz, ganz schlecht wieder zu. Und manche Frauen, die eben solche geschädigten Venenklappen haben, müssen dann auch leider langfristig feste Strümpfe tragen, um diese Komplikation postthrombotisches Syndrom, also Folgeschäden einer Thrombose, zu verhindern.
Jetzt können natürlich sowohl Männer als auch Frauen Thrombosen bekommen. Aber wir sind ja heute bei Gyn ganz einfach. Wir sprechen also hier über die Risikofaktoren speziell für Frauen. Welche Frauen sind denn besonders gefährdet, eine Thrombose zu entwickeln?
Thrombosen sind in jungen Jahren, und da sprechen wir also von Frauen, die 20, 30 sind, etwas sehr Seltenes. Das Basisrisiko einer jungen Frau liegt bei 1 bis 2 Frauen auf 10.000 Frauen, die im Jahr eine Thrombose bekommen. Werden wir mal über 75, ist das Risiko schon 1 auf 100. Also da ist es dann was Häufiges. Frauen, die eine klassische Antibabypille nehmen, haben ein leicht erhöhtes Risiko. Da sind es dann 3 bis 4 auf 10.000 Frauen, die im Jahr eine Thrombose bekommen. Und eine besondere Risikogruppe sind nochmal die schwangeren Frauen. Die Schwangerschaft selber geht nur mit einem leicht erhöhten Risiko einher. Da sind 5 bis 6 auf 10.000 Schwangere im Jahr betroffen, die eine Thrombose entwickeln können. Aber die Phase des Wochenbetts, also genau die 1-2 Wochen nach der Entbindung, da kann das Risiko dann nochmal deutlich hochgehen. Da können sogar 20 auf 10.000 Frauen eine Thrombose oder Lungenembolie entwickeln. Es ist immer noch auf die Gesamtzahl der jungen Frauen etwas Seltenes, aber es ist natürlich im Bestreben aller Ärzte, das möglichst zu verhindern. Und da gibt es mehrere Gründe. In der Schwangerschaft verändert sich das Blut. Es wird dicker. Das soll auch so sein, damit wir unter der Entbindung nicht verbluten. Das hat die Natur so eingerichtet und das funktioniert ja auch in den allermeisten Fällen perfekt. Die Venenwände werden elastischer und weiten sich auf. Das Blut fließt langsamer als zuvor und staut sich auch in den Bein- und Beckenvenenthrombosen. Kann man sich ja vorstellen, wenn der Bauch immer größer wird, dass das Blut dann Schwierigkeiten hat, von unten wieder bis zum Herzen zu kommen. Und somit ist auch der Druck in den Beinvenen zunehmend größer, je weiter die Schwangerschaft voranschreitet.
Das heißt, in der Schwangerschaft treffen sich alle Entstehungsfaktoren, die Sie eben zur Virchow-Trias schon genannt hatten. Gibt es denn weitere besondere Risikofaktoren für eine Thrombose in der Schwangerschaft?
Ja, generell ist immer die Familiengeschichte zu berücksichtigen. Das gilt auch außerhalb der Schwangerschaft. Aber wenn eine Frau plant, schwanger zu werden oder schon schwanger ist, sollte unbedingt geklärt werden, ob erstgradige Verwandte vor dem 50. Lebensjahr schon mal ein Blutgerinnsel hatten. Erstgradige Verwandte, das sind die Eltern und Geschwister einer Frau. Denn ca. 12% der Bevölkerung hat einen angeborenen und somit auch möglicherweise vererbbaren Thromboserisikofaktor. Die Chancen sind immer 50 zu 50, dass man so etwas von seinen Eltern weitervererbt bekommt. Zumeist sind es nur milde Risikofaktoren, die dann aber in einer Risikosituation das fast zum Überlaufen bringen könnten. Und das wäre eben auch vielleicht doch mal der Grund, eine Blutuntersuchung bei Ihrem Gynäkologen oder bei Ihrer Gynäkologin durchführen zu lassen zur Abklärung eines familiären Thromboserisikos. Das sind 5 mögliche Risikofaktoren. Ihr Arzt kennt die auch, die man abklären sollte, wenn so eine positive Familiengeschichte für Thrombose, Lungenembolie, also Blutgerinnsel vorliegt. Die Untersuchung sollte aber möglichst vor der Schwangerschaft bei bestehendem Kinderwunsch schon erfolgen, weil ich hatte ja gesagt, in der Schwangerschaft verändert sich das Blut und dann können manche Faktoren nicht mehr sicher beurteilt werden. Heute fragen die Gynäkologen ihre Patienten vielfach auch schon vor Pillenerstverschreibung, ob ein familiäres Thromboserisiko vorliegt. Und dann wird das in dieser Situation auch schon mal geklärt. Und wenn das einmal geklärt ist, ist es auch erledigt. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und wir unterscheiden immer, ob eine Thrombose zum Beispiel nach einem Unfall oder nach einer Operation bei den Eltern oder Geschwistern aufgetreten ist. Dann haben wir eigentlich weniger Sorge, auch vor einem erhöhten Wiederholungsrisiko. Aber ganz wichtig ist, ob eine hormonell getriggerte Thrombose in der Verwandtschaft vorgekommen ist. Also ob die Mutter vielleicht auch schon eine Wochenbettthrombose hatte. Das ist ganz wichtig rauszuarbeiten. Und mit zunehmendem Alter der Frauen und zunehmendem Körpergewicht steigt das Risiko auch an. Und wir wissen, die Frauen werden heute immer älter, bevor sie das erste Mal schwanger sind. Ja, eine 20-Jährige hat ein anderes Risiko als eine 35-Jährige. Und ganz wichtig ist natürlich immer zu wissen, hat die Frau selber schon mal eine Thrombose gehabt? Man weiß, wenn man eine Thrombose hatte, wird die ja behandelt mit Blutverdünnern, dann ist klar, das war eine Thrombose. Dann kommen wir zu einer Phase, wo ein extrem hohes Risiko für Thrombose gegeben ist. Das wäre der Notkaiserschnitt. Eine operative Entbindung ist immer das höhere Risiko für die Patientin als eine spontane Entbindung, aber ein Notkaiserschnitt führt dazu, dass das Risiko nochmal deutlich erhöht wird. Und meist gibt es ja einen Grund, warum es einen Notkaiserschnitt gibt. Das lässt sich also nicht vermeiden, dass so ein Notkaiserschnitt mal durchgeführt werden muss.
Also es gibt also eine ganze Reihe an Risikofaktoren, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Was kann ich denn als Schwangere tun, um einer Thrombose vorzubeugen?
Ja, also ganz wichtig ist, ausreichend Flüssigkeit zuführen. Ne? Das kann im Beginn der Schwangerschaft, wenn also die Übelkeit sehr stark ist, mal dazu führen, dass ihr Gynäkologe sie auch ins Krankenhaus schickt, damit sie über eine Infusion genügend Flüssigkeit bekommen, damit ihr Blut nicht so eindickt, dass sich die Gefahr einer Thrombose entwickelt. Viel bewegen ist immer gut, Beine hochlegen, nicht unnötig überschlagen. Man kann auch physikalische Maßnahmen durchführen, wie Bürstenmassage oder sich einen kalten Wasserguss auf die Unterschenkel mal in der Pause geben. Im Sommer ist das ja vielleicht auch ganz angenehm. Und wer vielleicht eine ausgedehnte Krampfader an einem Bein hat, sollte sich beraten lassen, ob vielleicht das Tragen eines Kompressionsstrumpfes knielang oder länger für ihn sinnvoll ist. Generell wird das heute nicht mehr empfohlen.
Okay, ich kann also als Schwangere schon ein bisschen was tun, um einer Thrombose vorzubeugen. Das sind ja gute Nachrichten. Gibt es denn auch nicht schwangere Frauen, für die ein erhöhtes Thromboserisiko besteht?
Ich hatte da eingehend ja schon mal darauf hingewiesen, dass die positive Familiengeschichte ganz wichtig ist. Wenn erstgradige Verwandte vor dem 50. Lebensjahr eine Thrombose hatten, führt das erstmal dazu, dass man selber auch klären muss, habe ich ein erhöhtes Thromboserisiko, ja oder nein. Also die Familiengeschichte steht an alleroberster Stelle. Natürlich haben Frauen, die eine kombinierte Antibabypille einnehmen, ein leicht erhöhtes Risiko, aber die Kombination Übergewicht und Rauchen ist oft ein viel stärkerer Risikofaktor als die Einnahme eines Pillenpräparates in jungen Jahren. Dann Frauen, die bestimmte Grunderkrankungen haben, sollten das ihrem Gynäkologen auch immer mitteilen, auch wenn er sich nicht um diese Grunderkrankung kümmert. Das wäre zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das sind Erkrankungen, die gehen mit einem erhöhten Thromboserisiko einher, ebenso wie eine Rheumaerkrankung. Das sind auch Erkrankungen, über die ihr Gynäkologe Bescheid wissen muss, weil sie das Gerinnungssystem beeinflussen, die Blutzusammensetzung verändern und sie ein erhöhtes Thromboserisiko mit sich tragen. Krebspatientinnen haben je nach Stadium ihrer Erkrankung auch ein erhöhtes Risiko. Aber das wissen die Gynäkologen ja im Allgemeinen.
Okay, also auch hier eine ganze Reihe von Gruppen, die stärker gefährdet sind. Sie hatten ja eben gesagt, übergewichtige Frauen, die auch Raucherinnen sind, sind natürlich sehr gefährdet und hatten auch das Thema Pille angesprochen. Und darauf möchte ich gerne nochmal eingehen, denn das Thema Pille betrifft ja ganz viele Frauen. Warum haben Frauen, die die Pille nehmen, ein erhöhtes Thromboserisiko? Was macht das aus?
Ja, der Östrogengehalt in der Antibabypille verändert unsere Gerinnungsfaktoren im Blut. Dadurch wird das Blut dicker. Ja, also auch eine Schwangerschaft geht ja mit verändertem Hormonstatus einher und durch diese veränderte Zusammensetzung des Blutes kommt es dazu, dass es dicker wird. und eben damit das Thromboserisiko begünstigt. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Pillenzusammensetzungen, die auch mit einem unterschiedlich hohen Thromboserisiko einhergehen. Und da kommen dann auch die Gestagene, der zweite Bestandteil in einer Kombinationspille, dazu. Auch da gibt es welche, die mehr oder weniger stark thrombogen sind. Das weiß Ihr Gynäkologe, da wird sie entsprechend auch beraten. Und es gibt gerade für die Erstverschreibung eines kombinierten Pillenpräparats auch mittlerweile eine bundesdeutsche Empfehlung, welche Präparate da zu wählen sind, weil sie ein geringeres Thromboserisiko haben als andere Kombinationspräparate. Da wird also empfohlen, heute ein niedrig dosiertes Kombinationspräparat zu wählen. Wenn man ein erhöhtes Thromboserisiko hat, weil man eben einen nachgewiesenen Risikofaktor hat, da gibt es natürlich Alternativen, die Ihr Gynäkologe Ihnen dann empfehlen wird. Auch Sie können dann sicher verhüten. Und man muss noch mal wissen, die Pille macht in den ersten 3 bis 6 Monaten der Einnahme ein deutlich erhöhtes Risiko. Und dieses Risiko für Thrombose lässt dann aber nach und fällt dann auf dieses Basisrisiko, was ich gesagt habe, 3 bis 4 Frauen auf 10.000 entwickeln dann eine Thrombose nach einem Jahr der Einnahme wieder ab. Also die Hauptrisikophase ist das erste Jahr der Einnahme. Und wenn man schon über 5, 6 Jahre ein Pillenpräparat genommen hat, ist die Pille nie der Auslöser für Thrombosen, sondern ist dann nur noch ein Co-Risikofaktor, den man dann natürlich minimieren sollte. Aber es ist dann keine hormonell getriggerte Thrombose. Das wäre der Fall, wenn ich nach 3 Monaten der Pilleneinnahme plötzlich eine Lungenembolie habe.
Okay, also in den ersten Monaten ist das Risiko erhöht, später sinkt es dann wieder. Sollte ich denn auf die Pille verzichten, um mein Thromboserisiko jetzt nicht unnötig zu erhöhen? Wie ist Ihre Meinung dazu?
Nein, und da bin ich auch nicht glücklich über die Diskussion, die wir in den Medien vor einigen Jahren hatten, dieser Hype, wie gefährlich eine Antibabypille ist. Der Benefit überwiegt bei weitem das Risiko für diese seltenen Komplikationen. Und jede Schwangerschaft ist ja das deutlich höhere Thromboserisiko für die Frau. Der Benefit überwiegt bei weitem das Risiko. Und deswegen ist diese sichere Verhütungsmethode weiterhin zu empfehlen. Und für junge Frauen besteht ja, hatte ich ja gesagt, ein sehr geringes Thromboserisiko. Anders ist jetzt diese Grenze Alter größer 35. Da müssen Sie mit Ihrem Gynäkologen nochmal diskutieren, ob es nicht eine bessere, risikoärmere Verhütungsmethode für Sie geben könnte. Das Gleiche gilt natürlich für Frauen, die schon mal eine Thrombose hatten oder bei denen eine Risikokonstellation im Blut nachgewiesen wurde oder die bestimmte Grunderkrankungen haben, auf die ich vorhin ja hingewiesen habe. Da gibt es ganz spezielle Empfehlungen, dass man dann auf ein reines Gestagenpräparat, also ohne den Östrogenanteil, zurückgreift, weil diese ein deutlich geringeres Risiko haben, oder eben auch eine hormonbeschichtete Spirale kann gewählt werden. Das ist eine sehr, sehr sichere und absolut risikoarme Verhütungsmethode.
Also wertvolle Hinweise für Frauen, die die Pille nehmen. Wie sieht es denn bei Frauen in den Wechseljahren aus, die zum Beispiel eine Hormonersatztherapie machen? Sind diese Frauen stärker gefährdet?
Natürlich sind sie erstmal stärker gefährdet, weil sie ja deutlich älter sind. Da kommt ja das Alter hinzu, was nicht zu beeinflussen ist. Und auch hier muss man wieder Nutzen und Risiken abwägen. Hier haben wir aber die Möglichkeit, dass die Risiken des, also arteriellen oder venösen Gefäßverschlusses, um den es ja letztendlich geht, dadurch minimiert werden können, dass man die Hormone über die Haut geben kann. Dadurch, dass ich vermeide, dass ich eine Pille, eine Tablette schlucke, die in der Leber diese Veränderungen auslöst, kann ich dieses Risiko weiter reduzieren. Und wie gesagt, generell ist auch hier Nutzen gegen Risiko abzuwägen. Und was ich eben selber für mich tun kann, das Risiko erstmal minimieren, indem ich Nichtraucher bleibe und mein Übergewicht reduziere.
Wir haben ja jetzt schon über ganz viele Themen gesprochen innerhalb der Thrombose. Aber wie wird eine Thrombose denn eigentlich diagnostiziert? Jetzt gehe ich also zum Arzt oder in eine Notaufnahme, weil ich denke, ich habe eine Thrombose. Was wird denn da gemacht?
Ja, in der Notaufnahme wird als erstes Blut abgenommen oder auch Ihr Hausarzt kann das machen. Und es wird geguckt, ob ein bestimmter Faktor im Blut erhöht ist. Der Faktor heißt Dedimere. Das ist ein Abbauprodukt von einem Blutgerinnsel. Wenn ich ein Gerinnsel habe, fängt der Körper sofort an, dieses Gerinnsel auch wieder aufzulösen, weil er hat gemerkt, das ist zu viel, da muss ich gegen anarbeiten. Und wenn diese Dedimere eine bestimmte Grenze überschritten haben und ich Schmerzen im Bein habe, dann ist der nächste Schritt, dass man eine Ultraschalluntersuchung macht, um zu gucken, wo genau und wie groß ist das Blutgerinnsel in meinem Bein, wenn ich da die Schmerzsymptomatik habe. In seltenen Fällen, wenn also das Blutgerinnsel nicht zu finden ist, wird auch mal eine Computertomographie oder eine Kernspinnuntersuchung mit Kontrastmittel notwendig werden, weil ich hatte ja gesagt, ein Blutgerinnsel kann auch mal die inneren Organe betreffen. Das kann man dann manchmal nur durch spezielle Untersuchungen nachweisen, insbesondere wenn die Thrombose auch im Kopf war. Da kann ich mit Ultraschall durch den Knochen gar nicht gucken.
Was kann denn mein Arzt, meine Ärztin tun, wenn die Diagnose steht? Also wenn ich weiß, ich habe eine Thrombose, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn da?
Ja, eine rasche Therapie ist nötig, haben wir ja gesagt. Wenn wir nicht behandeln, besteht das Risiko, dass die Thrombose wächst, dass sich vielleicht eine Embolie entwickeln kann oder eben Gliedmaßen gefährdet sind. Wir haben heute die Möglichkeit, mit Tabletten und Spritzen sofort eine Behandlung einzuleiten. Das kann ambulant in vielen Fällen passieren. Deswegen muss man gar nicht mehr ins Krankenhaus, sondern das wird der Gefäßarzt oder Ihr Hausarzt vielleicht sofort einleiten. Dann geht es immer darum, dass man, um die Schwellneigung zu reduzieren, das Bein wickelt oder eben auch einen Kompressionsstrumpf anfertigen lässt. Und in ganz seltenen Fällen sind tatsächlich nochmal Operationen notwendig, um dieses Blutgerinnsel schnell zu entfernen, insbesondere wenn eben ein Organ oder ein Fuß bedroht sind.
Da wird also nochmal sehr deutlich, dass es total wichtig ist, den Verdacht auf eine Thrombose schnell abzuklären, also nicht zu lange zu warten. Gibt es denn noch etwas, jetzt wo wir so langsam zum Ende unserer gemeinsamen Zeit hier kommen, was Sie unseren Hörerinnen in Bezug auf Thrombosen mit auf den Weg geben möchten?
Ja, gerade jetzt zu Beginn der Sommerferien bekomme ich immer wieder Anfragen nach dem Risiko für Thrombose bei Flugreisen. Wir Ärzte sprechen aber gar nicht mehr nur von den Flugreisen, sondern wir sprechen von sogenannter Reisethrombose, denn es sind auch andere Reiseformen vielleicht mit einem erhöhten Risiko für Thrombose behaftet, wenn Reisen sehr lange dauern. Von einem Langstreckenflug spreche ich immer, wenn es Ziele außerhalb Europas sind. Also es geht nicht um die Reise nach Mallorca. Da braucht man sich nun wirklich gar keine Gedanken machen. Und insgesamt ist das Risiko ganz gering weiterhin. Es gibt Zahlen, das haben die Holländer mal veröffentlicht. Die haben ja einen großen Flughafen in Amsterdam und haben das sehr gut recherchiert. Einer auf 4.500 Passagiere bekommt binnen 6 bis 8 Wochen nach einer langen Flugreise eine Thrombose. Nun muss man immer auch im Hinterkopf haben, vielleicht hätte er die Thrombose sowieso bekommen, weil er irgendeine Erkrankung hat oder einen Unfall hatte oder was. Ob immer die Flugreise alleine ursächlich ist, muss offen bleiben. Es ist was Seltenes. Es gibt aber eine Bevölkerungsgruppe, die hat ein höheres Risiko. Das sind die ganz kleinen Menschen unter 1,65 oder die, die eben sehr lange Beine haben, größer 1,85. Und an diesem Risikofaktor Körpergröße können wir ja nun mal nichts machen. Ja, aber man sollte dann insbesondere über physikalische Maßnahmen nachdenken. Das ist, wenn es um die Vermeidung der Reisethrombose allgemein geht, dass man alle 2-3 Stunden mal eine Pause macht oder im Flugzeug spätestens dann mal aufsteht, 5 bis 10 Minuten umherlaufen, viel trinken. Viel trinken heißt mindestens 250 Milliliter in 2 Stunden. Man kann an der Raststätte der Autobahn gut umherlaufen. Wichtig ist lockere Bekleidung und gerade was das Flugzeug anbelangt, keine Schlafmittel. Das ist ein Risikofaktor für Thrombose. Das haben die Holländer auch nachgewiesen. Man sollte diese Filmchen sich angucken, wenn es um die Fußgymnastik geht. Es geht um viel nicht-alkoholische Flüssigkeit und in seltenen Fällen, ja, ich auch persönlich, wenn ich auf Langstrecke gehe, ziehe einen Kompressionskniestrumpf an. Den kann ich mir aber im Sanitätsgeschäft selber kaufen. Der muss nicht angepasst werden. Den kann man mittlerweile auch im Drogeriemarkt kaufen. Ja, und wichtig ist, er darf nicht in der Kniekehle einschneiden. Er sollte eigentlich nur wadenlang sein, um eine gewisse Kompression im Unterschenkel zu erzeugen. Und es gibt keine Empfehlung, generell Aspirintabletten oder Heparinspritzen bei Langstreckenflügen zu nehmen und Nasenbluten durch durch Aspirin ausgelöst ist, im Flugzeug auch nicht so schön, möchte auch keiner erleben. Also das wird nicht empfohlen und es gibt nur eine kleine Risikogruppe, wo man wirklich Blutverdünner für Langstreckenflüge empfiehlt. Das sind Patienten, die kürzlich eine größere Operation hatten, Tumorpatienten oder eben Patienten, die selber schon mal eine Thrombose hatten und sich entsprechend dann doch tatsächlich schützen müssen. Aber da muss man individuell beraten.
Ganz, ganz vielen Dank, liebe Frau Dr. Bergmann, für diese tolle und einfache erklärte Zusammenfassung von Thrombosegefahren, speziell für Frauen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich denke, wir haben heute eine Menge Fragen klären können. Wir hätten wahrscheinlich noch 6 Stunden weitersprechen können. So viel Information, wie Sie noch für uns gehabt hätten. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie heute dabei waren. Ganz vielen Dank.